Das führt dann zu dieser absurden Situation, dass man nur dann was für Verkehrssicherheit tun kann, wenn schon schlimme Dinge passiert sind oder man abwarten muss, bis was passiert, dass man dann handeln kann. Das ist ja idiotisch und keine Vorsorge.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Welt ein bisschen besser machen. Heute nehmen wir die 25. Folge auf und dann ist erstmal wieder Schluss. Für euch zur Erklärung, mein Name ist Kerstin Zelina, ich bin Landtagsabgeordnete der Grünen und ich interviewe total gerne Menschen, die Welt ein bisschen besser machen. Ich habe das vor 2 Jahren angefangen. Ich habe Menschen interviewt, die ich im Rahmen meiner politischen Arbeit kennen und schätzen gelernt habe, die kreativ und kritisch sind, die Verantwortung übernehmen, die organisieren können. Zum Beispiel Jörg Alt und Katharina Ganz, Julian Glienke und Ruth Beelzner und 6 weitere. Insgesamt 10 Leute waren das damals. Und dann habe ich eine Pause eingelegt und vor einigen Monaten ein Konzept für 15 weitere Interviews entwickelt. Beginnend mit Florian Siegmann, unserem jüngsten grünen Landtagsabgeordneten, über seine Kurz aus der Filmbranche, Toni Schuberl aus dem NSU-Untersuchungsausschuss und Anna Schwamberger zum Thema Psychologie und Tiere und viele mehr. Und heute sitze ich meinem Kollegen Markus Büchler gegenüber aus dem Landkreis München, der immer Radl fährt und der einfach auf alle Fragen zum Thema Verkehrspolitik antworten kann. Herzlich willkommen, Markus.
Hallo, Kerstin.
Markus, bei dir weiß ich eigentlich gar nicht genau, wo ich anfangen soll zu fragen. Und vielleicht fangen wir mal damit an. Ja, schast liv sto, to ist yes, kak tibia djela. Ja, wo hast du denn Russisch gelernt? Ich habe mich total gefreut, als ich das gelesen habe.
In der Schule schon. Tatsächlich, wir hatten einen Wahlkurs Russisch und hatten auch so einen kleinen Osteuropa-Schwerpunkt. Das war ja noch kurz vor der Wende am Gymnasium. Und ja, ich weiß auch nicht, irgendwelche Lehrer haben sich das ausgedacht, dass man doch auch ein bisschen über den eisernen Vorhang schauen sollte oder dahinter und sich damit beschäftigen, was eigentlich im Osten ist. Im damals unbekannten Osten. Und da war halt Russisch auch ein Angebot, dass eine Lehrerin, die aus Ungarn in den Westen gekommen war, angeboten hat. Und das habe ich einfach mal angenommen. Und das hat mich interessiert und Spaß gemacht. Und ich habe dann auch nebenbei ein bisschen Slawistik studiert, allerdings jetzt ohne größeren Erfolg. Eine Sprachwissenschaft war mir dann doch zu hoch und bin dann einfach viel auch in Russland und in den sowjetischen Nachfolgestaaten gereist. Bis heute, so weit möglich halt.
Ich fand das total spannend, weil das ist ja das, weshalb mir dieser Podcast auch so viel Spaß macht. Ich erfahre so viel über Leute, die ich schon lange kenne oder zu kennen glaube und jedes Mal finde ich total interessante neue Sachen raus. Und mir ging es nämlich ganz genauso. Ich hatte einen Lehrer, einen Englischlehrer am Gymnasium, der super gut war und der Russisch als Wahlkurs angeboten hat. Und ich war mit in der ersten Wahlkursklasse, die er hatte und hatte dann 2 Jahre Russisch bei ihm. Hat mir total Spaß gemacht als Wahlkurs. Und dann habe ich an der Uni auch zusätzlich Russisch gemacht, wenn dann das Russikum, das war so ein 4-semestriges Zusatzstudiengang, zusätzlich zu VWL. Und ich weiß noch genau, ich habe gedacht, ach komm, ich habe ja 2 Jahre Wahlkurs in der Schule gehabt. Easy, das erste Semester mache ich mit links. Und wir haben in einem Wahlkurs irgendwie ein halbes Jahr gebraucht, bis wir das Alphabet drauf hatten. Und an der Uni haben sie es am ersten Tag an die Tafel geschrieben und sagten, nächste Woche könnt ihr die 26 Buchstaben. Die Standard gibt es doch gar nicht, oder?
Ja, sowas kenne ich. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe dann an der Uni, an der LMU entdeckt, dass ja, wenn man sich für Russisch einschreibt, also Slawistik Russisch, man ja eigentlich nicht Russisch lernt, sondern sich mit der russischen Sprache wissenschaftlich beschäftigt. Da habe ich gedacht, das wollte ich ja gar nicht. Das war ein bisschen jugendlich naiv. Ich habe dann allerdings noch einmal einen Kurs belegt am LSI, am Landessracheninstitut Nordrhein-Westfalen. Die haben ganz hochwertige Kurse. Die bilden unter anderem auch die Sprachkenntnisse für Diplomatinnen und Diplomaten fürs Auswärtige Amt. Aber sind aber auch öffentlich zugänglich. Ja, man kann das buchen und da habe ich auch nochmal so einen Auffrischungskurs irgendwann gebucht. Aber auch das ist schon wieder ewig her. Dass wir da so eine ganz ähnliche Sprachbiografie haben.
Und wir sind dann damals, wir wollten nach dem Abi nach Russland reisen, Moskau, Leningrad, damals war es noch Leningrad. Und dann hat es aber nicht geklappt wegen Tschernobyl. Das war im Jahr von Tschernobyl und alle waren sich noch zu unsicher. Es ist zwar weit weg von Weißrussland, aber trotzdem. Und haben wir es ein Jahr verschoben und sind dann ein Jahr später gefahren. Und ich weiß noch, wir sind mit dem Zug hingefahren, also damals noch DDR, das war noch vor der Wende, dann durch Polen und dann Moskau-Leningrad mit dem Zug. Die Weite dieses Landes, es hat mich total beeindruckt. Und im Zug Tee aus Samovars zu trinken und es war so schön.
Ja. Ach, das ist eine witzige Parallele. Ich bin auch nach dem Abi nach Russland aufgebrochen damals. Bei mir war das allerdings 93 und bin dann gleich in dem Sommer losgefahren und war, glaube ich, weiß nicht genau, nicht ganz zwei Monate, glaube ich, unterwegs und bin dann auch mit dem Zug noch weitergefahren. Ja. Ich war erst in mit so einer Jugendorganisation im Endeffekt bei so einem Projekt, Krankenhaushilfsprojekt an der Wolga. Und dann bin ich alleine noch weitergefahren mit einer Freundin nach Krasnojarsk in Sibirien. Und da waren wir auch 3 Tage im Zug und endlose Weiten. Das war wirklich unglaublich beeindruckend, weil man das ja nicht kennt und sich nicht vorstellen kann, wenn man es nicht erlebt hat.
Die Katharina Schulze, unsere Fraktionsvorsitzende, ist ja auch mal mit der sibirischen Eisenbahn bis in die Mongolei gefahren. Ich habe damals die Bilder gesehen und habe gedacht, boah, ist das cool hier.
Und jetzt ist es leider alles verwehrt wegen diesem idiotischen Krieg.
Ja, ist richtig, ja. Aber du bist ja auch sonst in Osteuropa unterwegs gewesen, habe ich gelesen. Und du kannst auch Serbisch-Kroatisch, oder?
Ein bisschen, ja. Also ich kann jetzt nicht über Politik diskutieren, auf Serbisch oder Kroatisch, aber für so fürs Reisen und für einen Smalltalk reicht es allemal, ja. Genau, also wenn man eine slawische Sprache kann, ist der Weg zu den anderen ja nicht so weit. Und wenn wir in einem Land oft waren, wir sind also auch mit der Familie und mit Kindern immer ganz viel nach Kroatien gefahren oder auch in die anderen ehemaligen jugoslawischen Republiken. Ich war jetzt diesen Sommer auch als kurzen Sommerurlaub 12 Tage in Bosnien und Montenegro tatsächlich. Ja. Und da ist dann natürlich schon hilfreich, wenn man sich ein bisschen verständigen kann. Ja. Mit Russischkenntnissen kann man sich dann da leicht neifuchsen und versteht es sowieso ganz gut und kann es dann auch einigermaßen formulieren. Das ist vielleicht ein bisschen wie wenn man Spanisch kann und kommt dann in Italien auch zurecht, so vielleicht ein Vergleich.
Ich finde es total schön, jetzt jemanden gefunden zu haben, der auch sich für Osteuropa so begeistert, weil ich finde, das ist so außerhalb vom Fokus von so vielen. Und ich finde es so schade, dass auch Jugendaustausch und Studienaustausch fast immer nur nach Westen geht. Und klar ist, wenn man Englisch in der Schule gehabt hat, eine westeuropäische Sprache leichter. Aber ich finde die osteuropäischen Staaten so spannend, von Montenegro, Bosnien, da mal durchzureisen, da mal zu leben, da mal Respekt und Interesse zu zeigen. Dafür, das fehlt mir bei so vielen.
Ja, sehe ich auch so. Und ich verstehe es eigentlich auch gar nicht, dass es so, ja, unbeliebt vielleicht nicht, aber so wenig bekannt ist, dass es dort interessante Sachen zu entdecken gibt. In meinem Umfeld sind schon viele Leute im Urlaub. Ich habe erst heute mit jemandem telefoniert, der den Sommerurlaub in Polen verbracht hat, zum Beispiel, und total begeistert war. Aber dass es nicht mehr Leute machen, sondern es immer dieselben Urlaubsdestinationen sind, das ist schon erstaunlich. Ja. Klar, es ist an der Adria auch schön in Italien, aber ich finde, meist Geschmackssache, aber ich habe das mir auch mal angeschaut, dann habe ich es gesehen. Also ich finde das dann irgendwie für mich persönlich ein bisschen zu langweilig.
Ja. Nee, geht mir auch so. Also ich hoffe, dass wir da in den nächsten Jahren noch öfter mal was austauschen können. Ich wollte dich aber heute natürlich auch zu deiner politischen Agenda im Landtag fragen. Ich meine, du bist ja gefühlt das wandelnde verkehrspolitische Lexikon. Also egal, was man dich fragt, du kennst die aktuellen Gesetze, du hast immer Beispiele parat, wie es besser gehen kann. In Österreich, in der Schweiz, in Baden-Württemberg, wo es besser gemacht wird als hier in Bayern. Woher weißt du das alles?
Jetzt hast du die Latte schon sehr hoch gehängt. Ich werde mich bemühen, gezielt unten durchzuspringen. Ich befasse mich ja schon lange mit verkehrspolitischen Themen. Also erstens interessiert es mich persönlich, weil ich eben viel unterwegs bin, wie wir jetzt anhand von dem Osteuropa-Beispiel schon angesprochen haben und eigentlich auch da so gut wie nie fliege. Nicht nur aus Klimagründen, sondern einfach, weil ich es immer schade finde, wenn man nicht sieht, was da unterwegs, wie sich die Landschaft verändert und wie man von Grenze zu Grenze kommt, finde ich wahnsinnig aufregend und spannend. Ich bin einfach lieber am Boden unterwegs. Bin also bisher nur geflogen, wenn es wirklich weitere Reisen waren. Das waren jetzt auch nicht so extrem viele. Auf jeden Fall sieht man da ja schon mal viel, da habe ich ein großes Interesse. Und ich habe, bevor ich in den Landtag gekommen bin, 12 Jahre lang nebenberuflich als Mitarbeiter für den Toni Hofreiter gearbeitet. Mhm. Und der Toni Hofreiter war in der Zeit, wo ich für ihn Mitarbeiter war, 7 oder 8 Jahre im Bundestagsverkehrsausschuss. Und zum Teil in seiner zweiten Wahlperiode auch Obmann für die Grünen im Verkehrsausschuss. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt und mitgenommen an verkehrspolitischen Hintergründen. Und da sammelt sich halt ein bisschen ein Wissen an.
Mhm. Und du hast ja auch, also du behältst das Wissen nicht für dich, sondern du hast auch eine phänomenal gute Webseite. Also da kann man vom Fußgängerverkehr bis zum Radverkehr und zum Autoverkehr alles nachlesen. Da steckt auch richtig viel Arbeit drin, oder?
Ja, aber das Lob muss ich komplett weiterreichen an mein Team.
Ja.
Denn die sind diejenigen, die die Website pflegen und das immer so schön aufbereiten und dann vielleicht und sich auch wirklich sehr erfolgreich bemühen, das sprachlich so zu formulieren, dass man es auch verstehen kann, wenn man jetzt nicht Verkehrsfachplaner oder Fachplanerin ist.
Und ich weiß noch, ganz am Anfang, als ich dich kennengelernt habe, da hast du mal gesagt, du redest nicht gerne über Verkehrspolitik, sondern lieber über Mobilität. Und es stimmt, es geht ja auch gar nicht unbedingt darum, den Verkehr zu fördern oder einzudämmen, sondern man kann es ja einfach mal von der anderen Seite betrachten. Die meisten Menschen gehen zu Fuß. Also wie kann man diese Art der Mobilität leichter und sicherer machen? Was müsste da geschehen?
Ja, der Fußverkehr, das ist ein leidiges Thema, denn das ist irgendwie das zu Fuß gehen ist das Verkehrsmittel, das am meisten vergessen wird, obwohl wir, wie du ja richtig sagst, das am allermeisten machen. Also sicherlich nicht die weitesten Strecken, aber am öftesten sind wir zu Fuß unterwegs, wenn man das mal am Tag zählt, die Wege von A nach B und wenn es auch nur der zum Bahnhof ist oder zum Auto, ist es ja auch zu Fuß in der Regel. Und das wird völlig vernachlässigt auf sämtlichen politischen Ebenen. Es zieht sich ein bisschen ein Bewusstseinswandel, es wird ein bisschen besser schon. Also gerade wenn so Straßen neu geplant werden, wenn Ortszentren oder Innenstädte neu geplant werden und neu gestaltet werden, dann nimmt man den Fußverkehr schon systematisch in den Blick und untersucht die Wegebeziehungen und dass es breit ist und barrierefrei, man nicht stolpert, dass es klar ist, dass Blindenleiteinrichtungen gebaut werden, dass Bordsteinkanten da nicht irgendwie so 3-5 Zentimeter Stufen sind, sondern wirklich abgesenkt sind und so Sachen. Das wird schon etwas verbessert, aber uns stehen halt auch noch wahnsinnig viele Regularien im Weg. Zum Beispiel ist es in Deutschland unglaublich kompliziert, einen Zebrastreifen zu installieren, in der Menschen helfen kann, einfach leicht eine Straße zu überqueren. Und es ist oftmals, dass sogar eine Schule da ist oder irgendeine Senioreneinrichtung oder ähnliches oder ein viel frequentiertes Geschäft auf der einen Straßenseite und du kriegst keinen Zebrastreifen hin, weil es in der Straßenverkehrsordnung des Bundes 1000 Sachen drinstehen, wo das überall nicht gehen soll. Und also zum Beispiel, wenn man Tempo-30-Zone hat, dann geht schon mal generell nicht. Man kann sagen, das ist sogar geändert worden. Nein, das geht sogar inzwischen. Aber es gibt, da muss Abstände einhalten zu den nächsten Einmündungen. Bei einer Ampel geht es nicht, weil dann die Ampel höherwertig ist. In Gewerbegebieten ist es schwierig, gibt es wieder bestimmte Abstände und Voraussetzungen. Also es ist wahnsinnig kompliziert und es muss immer nachgewiesen werden, dass es notwendig ist, dass es nicht anders geregelt werden kann. Und das anders heißt dann in der Regel sehr lange Umwege für zu Fuß gehende. Da heißt dann, ja, die können ja dahinter 500 Meter dahinter laufen über die Ampel und wieder zurück, was aber völlig unpraktisch ist, keiner macht und dann Leute in Gefahr kommen. Genau, und das ist halt in anderen Ländern ganz anders. Du hast gerade vorher nebenbei Österreich erwähnt oder die Schweiz, die haben eine andere Straßenverkehrsordnung und man braucht ja bloß nach Salzburg oder nach Kufstein gehen und wird ganz, ganz viele Zebrastreifen entdecken, die auch rege genutzt werden und die auch strikte eingehalten werden, weil es relativ stark bestraft wird, wenn wenn man da die Vorfahrt nimmt als Kraftfahrzeuglenkerin oder Lenker, wie es in Österreich heißt. Und das ist einfach schade, dass wir dieses Instrumentarium nicht gescheit anwenden können. Allerdings ist ein bisschen Land in Sicht, denn abermals soll die Straßenverkehrsordnung jetzt wieder geändert werden. Der aktuelle Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP hat nach langem Zögern jetzt angekündigt, dass eine Reform kommt und hat erste Vorschläge gemacht. Und es fehlt uns sehr viel, zum Beispiel Tempo 30, generell innerorts oder zumindest eine erleichterte Ausweisung. Aber die Zebrastreifen sollen leichter möglich werden.
Apropos Zebrastreifen, du hast es vorhin mit dem Seniorenheim erwähnt. Also wir haben bei uns in der Region einen Kreiselverkehr am Ortsausgang und auf der einen Seite steht das Seniorenheim, dahinter kommt nichts mehr, weil Ortsausgang, und auf der anderen Seite steht der Rewe oder irgend so ein Laden und der Zebra oder der Weg geht nicht vom Seniorenheim rüber zum Einkaufen, sondern er geht über die anderen drei Straßen. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt, aber also wenn ich das so sehe, das wirkt sowas von absurd. Und es gibt keinen Gehsteig an diesem Kreisverkehr. Also man läuft da quasi fast über die Wiese und läuft natürlich nur falsch, weil das völlig widersinnig ist zu dem natürlichen Gehbedürfnis. Ich bin da und will dahin.
Ich glaube, diese Beobachtung kann man in allermeisten Orten machen und meistens sogar an mehreren Stellen, dass für den motorisierten Verkehr die Wege wunderbar geebnet und bereitet sind und man elegant und bequem durch den Ort gleiten kann. Ja, für Radlfahrer und Radlfahrerinnen wird es schon wesentlich schwieriger. Aber schon nur im homöopathischen Umfang in Bayern ein Radwegenetz. Ja. Und für die zu Fuß Gehenden ist es teilweise vogelwild. Ja. Da hört dann einfach der Fußweg auf. Oder sind so Situationen, wie du das beschreibst. Ich meine, jetzt kenne ich das konkrete Beispiel natürlich nicht. Das war ja auch nur ein Beispiel. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man zum Beispiel da nicht einen direkten Zebrastreifen rüber machen kann, weil vielleicht der Kreisel zu nah ist. Und das gilt ja dann als Einmündung. Und man muss von Einmündung immer erheblich Abstand halten. Oder vielleicht, also wir hatten auch die Situation bei mir im Ort beim Seniorenheim, da konnte man dann lange auch keinen Zebrastreifen hinmachen, weil es weiter vorne in der Straße einen Zebrastreifen gegeben hat, einen zweiten oder einen schon bestehenden. Und dann hat es geheißen, das ist viel zu nah beieinander. Nee. Aber nach der Vorschrift, aber nicht aus der Sicht von zu Fuß gehenden Seniorinnen mit dem Rollator, das ist das himmelweit bis zu dem anderen Zebrastreifen. Und das sind alles so Beispiele, wo man sagt, da muss man doch praktischer denken und den Fußverkehr viel mehr in den Mittelpunkt rücken, um die Menschen zu schützen und ihnen den Alltag zu erleichtern.
Es gibt ja in Österreich so einen Masterplan, oder? Was steht da drin und wie ist das gemacht?
Der Masterplan Gehen in Österreich ist sehr vorbildlich. Sowas hätte ich in Deutschland auch gern. Das sind eben Verkehrssicherheitsziele definiert. Es ist definiert, was passieren muss, um den Fußverkehr zu verbessern. Tatsächlich ist genauso wie in Deutschland auch in Österreich der Bund nicht zuständig für den Fußverkehr, weil das ist ja Straßenausgestaltung, die in den Kommunen vor Ort gemacht werden muss. Aber der Bund hat sich da eben auf die Fahnen geschrieben, bestimmte Standards reinzukriegen. Und er hält jetzt auch die Länder und die, was bei uns Landkreise heißt, sind in Österreich Bezirke und auch die bezirksangehörigen Kommunen an, den Fußverkehr systematisch zu planen. Dass es eben nicht so ein Zufallsergebnis ist, ob man jetzt da von A nach B gehen kann, sondern dass systematisch geschaut wird, mehr durch Planung, wo ist der Ziel und die Quelle des Fußverkehrs, wo wollen die Leute denn hin oder wo könnten sie am besten zu Fuß gehen, wo sind Schulen, wo sind Einkaufsmöglichkeiten, Arbeitsplätze und so weiter. In fußläufiger Entfernung und wie kann man das dann verbessern. Und da gibt es jetzt neu auch, ziemlich neu sogar vom grünen Verkehrsministerium in Wien, also vom Bund, muss ich sagen, von der Republik Österreich, gibt es ein Förderprogramm, das dann konkrete Fußverkehrspläne in den Kommunen kofinanziert. Und wenn die dann Straßenraum umbauen, was ja dann schnell mal ein paar hunderttausend Euro kosten kann oder womöglich gar Millionen, dann ist da eine bis zu 50% Förderung des Bundes mit dabei, was es den Kommunen dann natürlich wesentlich leichter macht.
Und sowas kenne ich aus Deutschland nicht, oder?
Nein, sowas kenne ich aus Deutschland nicht und aus Bayern erst recht nicht, weil in Bayern, wo die CSU bis jetzt noch regiert, noch 5 Wochen, dort haben wir ja die Situation, dass der Weg vor allem für den motorisierten Verkehr, fürs Auto freigemacht werden soll. Ja. Da ist Baden-Württemberg und Hessen zum Beispiel schon sehr viel weiter.
Das ist richtig, ja. Ich merke das auch immer, was ÖPNV angeht. Ich weiß noch, als die Deutschland-Tickets eingeführt wurden und vorher das 9-Euro-Ticket, sind Bekannte einfach nach Baden-Württemberg und Hessen gefahren, um sich eine Chipkarte zu kaufen, weil in Bayern ging es halt nur online und das konnte aber niemand kontrollieren, weil keiner in irgendwelchen Bussen oder sonst was die Kontrolllesegeräte hat. Und ich sagte, wir sind direkt da in Unterfranken, direkt an der Grenze zu Baden-Württemberg. Und ich dachte, wie ist das denn? 20 Kilometer weiter läuft es, ne?
Ja, also es ist wirklich vorsintflutlich in Bayern. Ja. Auch eben genau, was du sagst mit dem Kontrollieren, dass in ganz vielen, vor allem Busunternehmen im regionalen Omnibusverkehr, keine Möglichkeit haben, ein digitales Ticket zu kontrollieren. Und ich meine, es hat ja auch vor dem Deutschland-Ticket schon digitale Tickets gegeben. Ja. Das ist ja jetzt das ist ja nicht die Innovation, sondern der Tarif ist ja das eine die Innovation. Aber das ist halt das, dass sich der Freistaat Bayern eigentlich kaum um den öffentlichen Nahverkehr auf dem Land kümmert, sondern auf freiwilliger Basis die Landkreise und kreisfreien Städte machen lässt. Klar, die großen Landkreise, die urbanen, suburbanen und die Städte, die machen das schon, wie jetzt München, Würzburg und so. Da haben wir ja einen immer ausbaufähigen, aber einen soliden ÖPNV oder teilweise sehr guten ÖPNV. Aber auf dem Land ist ja finstere Nacht. Und da kümmert sich der Freistaat halt weniger. Es gibt auch sehr, sehr wenig Finanzhilfen an die Kommunen. Im Staatshaushalt heißt das ÖPNV-Zuweisungen, die der Freistaat den Kommunen gewährt. Und wir haben in Bayern ungefähr 100 kommunale Aufgabenträger, also das sind jetzt so ganz grob gesagt 70 Landkreise und 30 kreisfreie Städte, die sich da auf freiwilliger Basis kümmern sollen nach Gesetz. Und für diese Aufgabe kriegen sie vom Freistaat Bayern als Zuschuss, als Zuwendung auch ungefähr 100 Millionen Euro. Das ist also ungefähr 1 Million pro kommunalem Aufgabenträger. Also das ist jetzt für einen kleinen ländlichen Landkreis schon echt wenig Geld. Mhm. Da ist ja aber auch sowas wie München dabei oder Nürnberg oder Würzburg. Ja. Und also insofern ist die ÖPNV-Förderung des Freistaats Bayern allein schon in finanzieller Hinsicht echt angewendete Homöopathie und keine echte, kräftige Unterstützung, das den Kommunen leicht macht. Und es gibt aber halt über das Geld hinaus auch keine gescheiten Standards sozusagen, dass man sagt, wir wollen, dass jeder Ort, das ist, was wir Grüne anstreben, dass jeder Ort mindestens im Stundentakt angefahren wird. Und zwar von in der Früh um 5 bis um Mitternacht und auch am Wochenende. Erst dann wird der ÖPNV ja zu einer echten Alternative fürs Auto und wird angenommen werden. Baden-Württemberg baut sowas ja auch gerade auf. Und das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt in den letzten hintersten Winkel des Bayerischen Waldes mit dem Gelenkbus fahren alle Stunde, wo dann vielleicht ein Fahrgast zusteigt. Das heißt, wir wollen einen Anschluss an den ÖPNV im Stundentakt. Mhm. Und das kann in dicht besiedelten Gegenden ja sehr gut ein Rufbus oder Ruftaxi sein, vorzugsweise auf digitaler Basis. Mhm. Und dann kann man die Fläche erschließen. Und da fehlt es halt in Bayern noch himmelweit.
Apropos Rufbus, habe ich dir das mal erzählt? Da bin ich in Unterfranken ausgestiegen, im Landkreis. Und da war die Zughaltestelle noch Baden-Württemberg. Und der Ort war aber in Unterfranken, Bayern. Das war eine super Gemengelage. Also es hat mir angegeben in der Bahn-App, irgendwie 20 Minuten zu Fuß zum Rufbus oder noch länger. Und ich habe erst gar nicht gecheckt, worum es ist. Das war 1,6 Kilometer entfernt, weil der Rufbus oder das Ruftaxi erst in Bayern anfängt. Aber ich steige in Baden-Württemberg aus und ich stand mit meinem Koffer da, 1,6 Kilometer Feldweg, bitte diese Richtung. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich versucht, überhaupt diesen Rufbus zu bekommen. Dann war ich in diesem überfüllten Regionalzug aus Baden-Württemberg kommend und rief dann an. Der Taxifahrer am anderen Ende war willig, der hat mich aber überhaupt nicht verstanden. Die Verbindung brach die ganze Zeit ab. Ich wollte nicht zu früh anrufen, weil ich dachte, wenn der Zug Verspätung hat, dann ist was weiß ich was. Ich muss aber mindestens 2 Stunden vorher quasi dem Taxifahrer Bescheid sagen. Und als ich dann endlich irgendwie beim dritten Anruf mich mit ihm verständigt hatte, hatte der schon andere Touren gebucht, weil er halt irgendwelche Krankenfahrten gebucht hat. Und so. Ich dachte, was ist das denn?
Also das ist ja wirklich, klingt ja völlig prähistorisch.
Ja.
Vor allem, ich meine, was halt ganz wichtig wäre, das ist, dass wir die Rufbussysteme, die es schon gibt, und die entwickeln sich auch ganz gut. Also das werden immer mehr Systeme aufgebaut, auf kommunaler Ebene halt, dass wir die miteinander vernetzen und dass wir die alle einbinden in die üblichen Apps, halt, sei es die D-Navigator oder die regionalen VGN oder was auch immer, Verbund-Apps, dass die da drin sichtbar sind, dass ich überhaupt mal angezeigt bekomme, ohne es zu wissen zu müssen, dass da ein Rufbus fährt und dass ich den dann halt auch buchen kann.
Ja.
Und dann nicht rumtelefonieren muss. Ich meine, umgekehrt, natürlich gibt es Menschen, die bevorzugen das Telefon, weil sie dann wissen, ich habe mit der Person X gesprochen und dann ist das abgemacht wie ein Handschlag. Ja. Das muss man ja nicht wegnehmen. Ja, man kann ja die telefonische Buchungsmöglichkeit beibehalten, aber dazu brauche ich doch was Digitales, wenn ich weiß, dass die allermeisten Menschen ihr Ticket nicht am Automaten oder gar an einem Schalter oder sonst irgendwas kaufen, sondern halt online am Handy, im Handy machen. Das ist der ganz normale Standardvertriebsweg.
Ja, das hätte ich mir gewünscht. Aber du hast vorhin auch Thema Tempo 30 angesprochen. Es sind ja immer mehr Kommunen in Bayern, die sagen, wir hätten gerne Tempo 30 und schließen sich auch zusammen und so weiter. Und ich glaube, das ist auch so elementar wichtig, weil eine der Hauptbelastungen durch Automobilverkehr ist ja auch der Lärm. Es ist ja nicht nur die Zahl der Autos oder die Fläche, die du dafür brauchst, sondern es ist vor allem auch der Lärm. Und mit Tempo 30 kriegst du den Lärm schon mal ein ganzes Stück runter, zumindest solange nicht alles E-Autos sind, die sowieso leiser sind. Siehst du da eine Chance jetzt, dass Tempo 30 leichter innerorts von Kommunen verfügt werden kann?
Also zuständig ist, das sind da eigentlich zwei Ebenen. Zunächst einmal ist der Bund zuständig und solange der Bund nicht handelt, kann ein Bundesland handeln. Was Bayern bis jetzt nicht tut, Baden-Württemberg aber zum Beispiel schon, Hessen auch. Zunächst einmal, was wollen wir denn vom Bund? Wir wollen, dass der Bund die Straßenverkehrsordnung ändert, denn in der Straßenverkehrsordnung steht drin, dass die Regelgeschwindigkeit innerorts bei 50 km/h zu liegen hat oder liegt. Punkt. Und dass nur in begründeten Ausnahmefällen die Geschwindigkeit abgesenkt werden kann, zum Beispiel auf 30. Mhm. Und das geht nur dann, wenn eine erhöhte Sicherheitsgefahr ist, also eine Gefahr für die Verkehrssicherheit. Mhm. Und das ist dann der Fall, wenn erwiesenermaßen mehrere schwere Unfälle passiert sind. Das führt dann zu dieser absurden Situation, dass man nur dann was für die Verkehrssicherheit tun kann, wenn schon schlimme Dinge passiert sind oder man abwarten muss, bis was passiert, dass man dann handeln kann. Das ist ja idiotisch und keine Vorsorge.
Anders ausgedrückt, du findest innerorts einen Platz für die neue Kita oder für die Erweiterung der Kita und solange noch nichts passiert ist, kannst du dann nicht Tempo 30 machen.
Ja, genau, das ist völlig verrückt. Ja. Also, das ist direkt zynisch. Ja. Genau, also das ist die eine Möglichkeit, die die Straßenverkehrsordnung bietet, wenn eine erhöhte Gefährdungslage ist und zwar statistisch. Eine erhöhte Gefährdungslage und dann kann man die Geschwindigkeit absenken. Und das andere Fenster, das es gibt, das man nutzen kann, das ist wegen Lärm. Mhm. Das heißt, wenn es für die Anwohnenden zu laut ist, dann kann man auch Tempo 30 machen. Weil wie du sagst, es wird bei Tempo 30 leiser. Und tatsächlich schon auch bei den E-Autos, weil bei Tempo 50 hat man bei den E-Autos auch schon überwiegend das Fahrgeräusch, die Reibung und die Luftwiderstand, das Rauschen, die sind schon also bei 50 fast so laut wie ein Verbrenner, nicht ganz, aber fast. Insofern hat man auch bei den Elektroautos eine Lärmsenkung, wenn man auf 30 runtergeht. Das wird also auch weiterhin sinnvoll sein, wenn es dort zu laut ist. Also die zwei Möglichkeiten, da hat man Sicherheit und Lärmschutz. Und das ist aber halt oftmals dann in der Begründung nicht gerichtsfest sozusagen. Wenn eine Kommune sagt, naja, passiert ist noch nichts, aber wir befürchten, dass was passieren könnte und also nach Messung so wahnsinnig laut ist es jetzt auch nicht, aber wir empfinden es halt als zu laut und macht den 30er und es klagt der erste Autofahrer, wahrscheinlich meist männlich, dann ist das Schild auch ruckzucki wieder weg, weil halt das Gesetz nicht korrekt vollzogen wurde. Und deswegen müssen wir das ändern.
Es klagen tatsächlich Autofahrer, also ich würde als Autofahrer, wenn da ein Schild Tempo 30 steht, würde ich einfach denken, es steht halt da. Mhm. Und als einzelner Autofahrer käme ich überhaupt nicht auf die Idee, da jetzt dagegen zu klagen, aber es gibt es tatsächlich.
Ja, das ist schon vorgekommen, ja, genau. Und ich meine, grundsätzlich ist es natürlich schon auch so, wir wollen ja auch wirklich, dass Gesetze korrekt vollzogen werden und nicht also Beamtinnen und Beamte dann in den Behörden sagen, oh ja, das gefällt mir jetzt und das gefällt mir nicht und ich mache jetzt, wie ich meine. Ja. Dann hätten wir ja Willkür. Sondern die sollen schon das machen, was halt Gesetzeslage ist und wenn man was ändern will, muss man das Gesetz ändern. Und das ist das, was wir vorhaben, dass hier die Ampelkoalition, also sprich der zuständige Verkehrsminister Wissing, hier Tempo 30 entweder, das wäre unsere Idealvision, als Regelgeschwindigkeit innerorts macht und man halt bei den geeigneten Straßen, die jetzt Hauptstraßen verkehrsreiche sind, kann man sie dann zusätzlich hoch per Schild hochsetzen auf 50 oder 60 oder 70 oder was auch immer. So. Und das kriegen wir aber nicht durch, wie es ausschaut. Was wir wenigstens haben wollen, das ist eine Erleichterung, dass auch aus anderen Gründen Tempo 30 angeordnet werden kann von den zuständigen Behörden, nämlich also neben Sicherheit und Lärmschutz zum Beispiel auch städtebauliche Überlegungen, dass man sagt, das ist hier ein historisches Ortszentrum. Aus diesem Grund wollen wir langsam fahren, Punkt, dass das ausreicht. Oder eben auch, dass die Anforderungen bei der Verkehrssicherheit geändert werden, dass also auch der Vorsorgegedanke mit hineinkommt, sozusagen eine prophylaktische Anweisung von Tempo 30, um potenzielle Verkehrsunfälle zu vermeiden, weil da zum Beispiel jetzt irgendwie eine unübersichtliche Situation ist oder so. Mhm. Also das sind Erleichterungen, die wollen wir im Gesetz haben. Und um das jetzt noch abzuschließen, den Gedanken, solange der Bund das aber noch nicht macht, können Länder selber handeln. Denn man kann es auch beobachten, da du nah an der Grenze zu Unterfranken und auch zu Hessen wohnst, ist dir das ja bestimmt schon aufgefallen. Du kommst in das andere Bundesland mit dem Auto in dem Fall und fährst in einen Ort hinein, dann hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit am Ortseingangsschild einen 30er hängen.
Ja.
Wahrscheinlich sogar noch den ein oder anderen stationären Blitzer innerorts und am Ortsende wieder Ende 30. So. Worum geht es da und geht nicht in Bayern? Das geht deswegen in Hessen und Baden-Württemberg, weil in diesen Bundesländern die Landesverkehrsminister einen Erlass herausgegeben haben, in dem drinsteht, dass die Straßenverkehrsbehörden die Verkehrssicherheit und den Lärmschutz besonders gewichten sollen. Das ändert die Straßenverkehrsordnung, ja. Das können sie nicht, ja. Weil das kommt ja von oben, vom Bund. Aber ja. Sie können den Fokus stark drauf legen, mhm. auf diesen Vorsorge. Und das führt dann halt dazu, dass die selbigen Beamtinnen und Beamten auf derselben Arbeitsebene in den Straßenverkehrsbehörden dann halt sagen, okay, die Straßenverkehrsordnung ist da sehr zurückhaltend, aber das Land hat mich angewiesen, das besonders ja. zu beachten. Also muss ich es besonders beachten, also beachte ich es. Und dann sehe ich, okay, das ist unübersichtlich, mache ich einen 30er hin. Und dann geht das da. Und das könnte Bayern halt auch tun. Wir haben mhm. das auch beantragt und das hat die CSU aber vom Tisch gewischt mit, und die Freien Wähler mhm. mit ihrer Mehrheit und haben gesagt, das brauchen wir nicht in Bayern, ist ja schon alles fein. Und mhm. das sehe ich anders.
Ja, das ist der Kooperationserlass Lärmaktionsplan.
Ja, das ist der hervorragend genau. informiert. Genau,
top
der ist
vorbereitet.
Es.
Genau. Jetzt habe ich aber ein Verkehrsmittel noch nicht genannt. Das ist mein präferiertes Verkehrsmittel, nämlich das Fahrrad. Also ich liebe mein Fahrrad und ich fahre überall mit dem Fahrrad hin und geht dir ja ganz genauso. Und ich weiß, im Winter, wir haben immer wieder Diskussionen, zum Beispiel bei Kreistagssitzungen, die irgendwo im Landkreis sind, in irgendeiner Halle, dass die Fahrradwege, also nicht mal die offiziell ausgewiesenen Fahrradwege, geräumt sind. Und ich finde es so absurd, da heute noch drüber diskutieren zu müssen, beziehungsweise verlacht zu werden, wenn man das überhaupt nur anbringt. Weil beim Fahrradfahren ist normalerweise nicht die Temperatur das Problem, sondern die Glätte. Und geht es irgendwie besser oder wie ist da die Rechtslage beim Fahrradweg?
Ja, also die Rechtslage ist schon so, dass alle Verkehrswege verkehrstauglich gehalten werden müssen, soweit es halt geht. Mhm. Und das ist dann die Auslegungssache. Ich hatte da erst einen Schriftwechsel mit Straßenbauamt Weilheim wegen einer Straße im Landkreis Bad Tölz. Wolfratshausen, mhm. wo mich ein Radfahrer angeschrieben hat, dass er im Winter da eine bestimmte Strecke hätte fahren wollen mhm. und anstatt eines freien Radweges, ich glaube es war eine Bundesstraße, an der Radweg war, ich glaube schon, also anstatt eines freien befahrbaren Radweges hat er wiederholt einen mit Schnee zugeschütteten Radweg gefunden.
Ach, geschüttet noch? Also die
genau,
haben den Schnee drauf abgeladen?
Die haben den Schnee von der Fahrbahn für Autos und
klare
Lkw
Priorität,
auf den
oder?
Radweg geschoben, ja. genau, ja. sodass da schöne Schneegebirge war.
Wahnsinn.
Das ist ja da in den Voralpen, da schneit es ja noch ordentlich. Ja. Also oder, nein, öfter als woanders. Und das war halt da der Fall und das hat er also wiederholt beobachtet und dann hat er halt einfach gar nicht fahren können, beziehungsweise hat auf die Fahrbahn halt müssen, wo die Autos und die Lkw sind. Und da wirst du halt dann auch unfreundlich behandelt und mhm. bist halt einfach gefährlich und gerade im Winter und unübersichtlich und da muss man auch langsam fahren, weil dann können ja irgendwelche Spurrillen sein oder irgendwas und willst du nicht vor einem 40-Tonner hinfallen. Ja. So, und dann habe ich da eben hingeschrieben und dann haben gesagt, ja, es geht ja nicht anders. Ja. Mhm. Und außerdem ist das Verkehrsaufkommen sehr niedrig, sie haben da im Winter noch wenig Fahrradfahrer gezählt, Klammer auf, kein Wunder.
Ja, genau, klar. Also da würdest du auch nicht freiwillig fahren wollen, genau.
Nee, genau, und da haben wir da ein bisschen hin und her geschrieben, aber das ist dann halt beim Dissens geblieben. Ich bin Auffassung, dann müssen sie sich aber was einfallen lassen, wie sie den Weg freimachen, müssen sie mit der Fräse kommen und das weiter weg fräsen, im Gebläse, dass der Radlweg frei ist. Ich meine, woanders geht das ja auch. Ich meine, es gibt österreichische, Schweizer Bundesländer und Kantone, in denen liegt sehr viel mehr Schnee und da kommt man auch irgendwie zurecht und macht die Wege frei.
Ja.
Und zwar alle.
Ja, also da warst du dann nicht erfolgreich.
Nein, aber also zumindest nicht erkennbar. Ich meine, vielleicht setzt ein Umdenken ein, dass sie beim nächsten Mal ein bisschen sich mehr Mühe geben, das weiß ich nicht, ich will es hoffen.
Ja.
Aber man konnte jetzt dem Anliegen dieses Bürgers, der mich da angeschrieben hat, nicht entsprechen, leider. Und ich meine, gut, das war jetzt vielleicht auch ein Extremfall, das ist tatsächlich dann halt wirklich in den Voralpen schon Landstraße. Und wahrscheinlich wirklich jetzt nicht so stark frequentiert, aber wir haben das ja auch innerorts in größeren Orten, dass die Radlwege erst weiß der Teufel wann gepflegt werden, dann irgendwann Mittag, wenn die Kinder wieder auf dem Rückweg sind oder so. Und das geht nicht. Also das muss das Erste sein, wenn ich dann nach Kopenhagen schaue, da können die Winter auch ziemlich garstig sein. Die räumen erst die Radwege und dann, wenn sie damit fertig sind, beginnen sie die Kraftfahrstraßen, also die Straßen für Kraftfahrzeuge zu räumen, mit der Begründung, dass es ein Auto ja viel leichter hat und nicht so leicht stürzen kann. Also nicht stürzen kann im Gegensatz zum Radfahrer.
Gerade also bei den Bürgerversammlungen, die jede Kommune ja machen muss im Herbst und jedes Jahr einmal und so, da erlebe ich auch immer wieder, dass Leute, oder das eines der Themen ist immer, wo der kommunale Schneeräumdienst den Schnee hinschüttet, auf die rechte Seite oder auf die linke Seite und ob er es abwechselnd macht oder nicht. Also vor den Häusern, da stehen die Leute dann auf und stehen in der Bürgerversammlung und das ist jedes Jahr Thema, wenn sie den Schnee wieder, da haben sie letztes Jahr haben sie das Schnee auch schon vor unser Haus gekippt, dieses Jahr sollen sie mal bei Nachbarn rüberkippen und so weiter. Ne? Aber die Leute melden sich und sagen was, und aber die Radfahrer auf der Landstraße, die haben ja nicht mal eine Bürgerversammlung, wo sie sowas anbringen könnten, weil die Landstraße zwischendrin ja zu keiner Kommune gehört, keiner zuständig ist oder nicht, jedenfalls keine Versammlung gemacht werden. Und jeder sowieso denkt, also wer im Winter Rad fährt, ist selber schuld. Aber da müssen wir endlich drüber kommen.
Ja, da kann die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ansprechen, kann man es natürlich schon. Aber die Bürgermeisterin und Bürgermeister kann dann eigentlich nur sagen, ich nehme das mit und gebe das weiter an die zuständige Behörde. Ja. Je nachdem, in der Stadtstraße, Bundesstraße ist, dann ist das staatliche Bauamt, die Straßenmeisterei. Ja. Ich gebe das da mal weiter. Ja. Aber was ja auch so ein Problem ist, ist, dass wir ja in wahnsinnig vielen überörtlichen Straßen immer noch keinen eigenständigen Radweg haben. Und dann wird es im Winter wirklich oft kriminell. Gefährlich, sodass du das eigentlich nicht machen kannst, da radeln, weil das ist ja dann Himmelfahrtskommando. Ja. Und wenn ich einen eigenständigen Radweg habe, dann ist es in Anführungsstrichen nur die Diskussion, ist er denn geräumt und gepflegt oder nicht. Ja. Aber wenn ich den nicht habe und dann noch auf dieser beengten, glatten Straße mit Spurrillen und so fahren muss, bei vielleicht beeinträchtigten Sichtverhältnissen, also das ist ein Unding. Und also auch das ist ein Grund, und auch in Zeiten des Klima, der Klimakrise, wo wir weniger Schnee haben, bleibt es trotzdem Thema, dass wir eigenständiges, lückenloses Radwegenetz bauen. Und das ist auch das Thema Winterdienst ein wichtiger Faktor.
Ja. Markus, bei den anderen Podcast-Teilnehmern habe ich auch am Schluss immer gefragt, irgendwie, wo du empfiehlst, dass man mal hinreist oder hinfährt. Jetzt gehe ich von aus, bei dir ist es wahrscheinlich irgendwo Osteuropa. Was wäre denn so jetzt das, wo du sagst, da würdest du jemandem empfehlen, mal hinzufahren?
Ich nehme jetzt vielleicht ein Beispiel, das schon auch ein bisschen bekannt ist und nicht so völlig exotisch. Ich empfehle wahnsinnig, ins Donaudelta zu fahren in Rumänien. Da kommt man im Übrigen auch öffentlich hin. Also man muss da nicht fliegen und Leihauto und alles, ins Donaudelta zu fahren. Das ist eine autofreie Zone. Da kommt man nur mit dem Boot voran. Also ab der Hafenstadt Tulča geht es mit dem Boot weiter, was ein schönes Urlaubserlebnis ist. Und man kann im Donaudelta wahnsinnig viele Sachen sehen. Man kann baden, man kann auch erholen und sich erholen und einfach Sommer genießen, oder wenn es im Sommer ist. Ja, man kann aber auch sich so Ornithologen, also sich Fahrten mieten mit Ornithologen oder Ornithologinnen gibt es bestimmt auch. Also in meinem Fall war es ein Mann, der wirklich in exzellenter Fachkunde erklärt hat, welche Vögel das sind, und auch Pflanzenarten erklärt hat. Und wir waren da stundenlang, waren wir mit dem unterwegs, und es war traumhaft schön. Und man kann dort dann auch noch so landwirtschaftliche Strukturen, so sehr dörfliche Strukturen sehen. Es ist wirklich wahnsinnig schön da dort, und auch die Anfahrt ist schön. Es führt unweigerlich, wenn man öffentlich fährt, über Bukarest, und auch das ist sehr sehenswert
und ein
Aufenthalt wert.
Und das hat,
genau, und das ist, also ich war schon öfter über die Jahre und es ändert sich und entwickelt sich auch total schnell, und das ist eine unglaublich spannende Stadt. Also das wäre mein heißer Tipp.
Das klingt super. Und Bukarest, also ich war einmal da vor, ich glaube, 5 Jahren oder so. Ich habe gedacht, boah, das ist ein bisschen so wie Wien, aber doch ein bisschen anders. Und dieses Alt und Neu und diese rumänische Geschichte und der Palast und die Leute, die diese Geschichte alle miterlebt haben und erzählen. Und boah, das war eine super spannende Stadt.
Absolut. Ja. Und eine gute Nachricht ist auch, dass die Bahnlinie ausgebaut wird dahin. Also das führt ja von, die normale Anfahrt ist halt Wien-Budapest. Das ist ja schon mal einfach, weil man mit München mit dem ÖBB Railjet ja direkt bis Budapest fahren kann, in 6,5 Stunden, glaube ich, so ungefähr. Da lohnt sich auch immer mal dann noch eine Übernachtung und einen Zwischenstopp sozusagen. Ich reise immer gern mit Zwischenstopps und dann am nächsten Tag oder so weiter mit dem Nachtzug nach Bukarest. Und diese Strecke, die wird ausgebaut. Das ist also momentan gerade hinderlich, weil es halt Baustelle ist und sehr, sehr langsam vorwärts geht. Aber die bauen das über längere Strecken auf 160 km/h aus, wenn ich richtig informiert bin. Und dann geht das ziemlich flott. Also ich glaube, dass man da wirklich mit einer kurzen Nacht, 8 Stunden oder irgendwas Nachtzugfahrt, wahrscheinlich dann Bukarest erreichen kann. Ist jetzt allerdings Spekulation von mir. Auf jeden Fall deutlich schneller, als es momentan ist. Und von Bukarest weiterfährt dann so eine kleine Regionalbahn. Das ist sowieso Abenteuer und spannend und interessant und landschaftlich total aufregend.
Ja, dann hoffe ich, dass der ein oder andere Hörer das dann nachmacht. Also mich reizt das echt total. Also mal sehen, ob ich dir demnächst berichte, dass ich da war.
Genau, wenn Sie Zuhörerinnen oder Zuhörer hören, ich stehe auch gern zur Verfügung für irgendwelche Detailinformationen, wie das funktioniert.
Ja, danke dir. Markus, herzlichen Dank. Es war mir ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Die letzte Folge dieser zweiten Staffel jetzt. Ich finde, das war wieder ein Highlight davon. Also super gerne. Vielleicht mache ich mit der dritten Staffel in ein paar Monaten weiter. Muss mir erst noch ein Konzept überlegen. Aber hat mir super viel Spaß gemacht. Danke dir. Auf Wiedersehen.
Ich danke dir auch. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Ipsi Wucharoshiva. Das wird Anja.
Das wird Anja.
Eine Produktion von Mimimi Media.